NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Matthias Brandt liest die 7. von 8 Folgen des Romans Im Café der verlorenen Jugend von Patrick Modiano in der Übersetzung von Elisabeth Edel. Dem Stil des Literaturnobelpreisträgers des Jahres 2014 haftet immer etwas Rätselhaftes an. Er verschreibt sich zwar einer vermeintlichen Suche nach der Wahrheit, aber Modianos Universum ist vor allem uneindeutig und vage. Zwar kann man seinen Figuren mit dem Finger auf dem Stadtplan von Paris folgen, alle Adressen existieren, aber einer Wahrheit kommt man damit noch nicht wirklich näher. Der Schriftsteller Roland hat die junge Luki in den spiritistischen Sitzungen von Guy de Vere kennengelernt und sie werden ein Paar. Seinetwegen verlässt sie ihren Mann. Lange später, er hört ihre Stimme noch immer, erinnert er sich an sie.
Eines Tages, als ich mit Luki aus der Metrostation Marbillon kam, es war ein Novembertag gegen 6 Uhr abends und bereits dunkel, erkannte sie jemanden wieder, der in La Pergola hinter der großen Glasfront saß. Sie ist ein wenig zurückgeschreckt. Ein Mann um die 50 mit strengem Gesicht und angeklatschtem brünetten Haar. Er saß uns direkt gegenüber und auch er hätte uns sehen können. Aber ich glaube, er sprach mit jemandem neben ihm. Sie griff nach meinem Arm und zog mich auf die andere Seite der Rue du Four. Sie erzählte mir, sie habe diesen Typen vor 2 Jahren mit Jeanette Gohl kennengelernt und er kümmere sich um ein Restaurant im 9. Arrondissement. Sie war nicht darauf gefasst, ihn hier zu sehen am linken Seineufer. Sie schien verängstigt. Sie hatte die Worte linkes Seineufer gebraucht, als wäre die Seine eine Demarkationslinie, die 2 einander fremde Städte trennte. Eine Art eiserner Vorhang. Und der Mann in La Pergola hatte es geschafft, diese Grenze zu überschreiten. Seine Anwesenheit hier, an der Kreuzung Marbillon, machte ihr wirklich Sorgen. Ich habe nach seinem Namen gefragt, Mussolini, und warum sie ihm aus dem Weg gehen wollte. Sie hat mir keine klare Antwort gegeben. Bloß, dass dieser Typ unangenehme Erinnerungen wachrief. Wenn sie die Brücken zu jemandem abbrach, dann war es endgültig. Dann waren die Leute für sie gestorben. Wenn dieser Mann noch lebte und sie Gefahr lief, ihm zu begegnen, dann war es besser, das Viertel zu wechseln. Ich habe sie beruhigt. La Pergola war kein Café wie die anderen. Seine etwas zwielichtigen Gäste passten gar nicht in dieses studentisch strebsame Bohème-Viertel, durch das wir gerade spazierten. Sie hatte mir doch gesagt, sie habe diesen Mussolini im 9. Arrondissement kennengelernt. Nun, La Pergola war eben eine Art Dependance von Pigalle in Saint-Germain-des-Prés, ohne dass man genau verstanden hätte, warum. Es reichte, auf die andere Straßenseite zu gehen und La Pergola zu meiden. Kein Grund, das Viertel zu wechseln. Ich hätte weiter fragen müssen, damit sie noch mehr erzählt, aber ich wusste ja ungefähr, was sie mir antworten würde, wenn sie mir überhaupt antworten wollte. Ich war als Kind und Jugendlicher mit so vielen Mussolinis in Berührung gekommen, mit Individuen, bei denen man sich später fragt, welchen Geschäften sie nachgingen. Hatte ich nicht meinen Vater oft in solcher Gesellschaft gesehen? Nach all den Jahren könnte ich Ermittlungen anstellen über den besagten Mussolini, aber wozu? Ich würde nichts über Luki herausfinden, was ich nicht bereits wüsste oder erraten hätte. Sind wir denn verantwortlich für die Statisten, die wir uns nicht ausgesucht haben und denen wir am Beginn unseres Lebens über den Weg laufen? Bin ich verantwortlich für meinen Vater und für all die Schatten, mit denen er in Hotelhallen oder Hinterzimmern von Cafés herumtuschelte und die Koffer trugen, deren Inhalt mir immer unbekannt bleiben wird? An jenem Abend, nach der unangenehmen Begegnung, gingen wir den Boulevard Saint-Germain entlang. Als wir die Buchhandlung Vega betraten, wirkte sie erleichtert. Sie hatte eine Liste mit Büchern dabei, die Guy de Vere ihr empfohlen hatte. Diese Liste besitze ich noch. Er gab sie jedem, der seinen Treffen beiwohnte. »Sie müssen nicht alles auf einmal lesen«, sagte er für gewöhnlich. »Suchen Sie sich lieber ein Buch heraus und lesen Sie jeden Abend eine Seite vor dem Einschlafen.« »Das himmlische Alter Ego«, Gottes Freund im Oberland, Gesang der Perle, die Säule des Morgenrots. Die 12 Retter des Lichtschatzes, feinsinnige Organe oder Mittelpunkte, der geheimnisvolle Rosengarten, das 7. Tal. Kleine Bändchen in blassgrünem Einband. Anfangs in meinem Zimmer in der Rue d'Argentine lasen wir, Luki und ich, einander manchmal laut daraus vor. Das war eine Art von Selbstdisziplinierung, wenn wir uns schlecht fühlten. Ich glaube, wir lasen diese Schriften nicht auf die gleiche Weise. Sie hoffte darin, einen Lebenssinn zu entdecken, während mich Wortklang und Satzmelodie fesselten. An jenem Abend in der Buchhandlung Vega schien es mir, als habe sie diesen Mussolini vergessen, samt all den unangenehmen Erinnerungen, die er heraufbeschwor. Heute ist mir bewusst, dass sie nicht bloß eine Richtschnur für ihr Verhalten suchte, wenn sie die blassgrünen Bändchen las und die Biografie der Louise du Néant. Sie wollte ausbrechen, fliehen, immer weiter, kompromisslos Schluss machen mit dem Alltagsleben und in freier Luft atmen. Und dann war da noch von Zeit zu Zeit diese panische Angst bei der Vorstellung, die Statisten, die man hinter sich gelassen hat, könnten einen wiederfinden und Rechenschaft fordern. Man musste sich verstecken, um diesen Erpressern zu entgehen und hoffen, man wäre eines Tages endgültig außer Reichweite. Hoch oben, in den Lüften der Gipfel oder in der Seeluft. Ich konnte das gut verstehen. Auch ich schleppte noch unangenehme Erinnerungen mit mir herum und die Albtraumgestalten meiner Kindheit, denen ich ein für allemal den Mittelfinger zeigen wollte. Ich habe ihr gesagt, es sei albern, die Straßenseite zu wechseln. Ich habe sie schließlich überzeugt. Von da an machten wir beim Metroausgang Mabillon keinen Bogen mehr um La Pergola. Eines Abends habe ich sie sogar mit hineingenommen in das Café. Wir standen am Tresen und warteten entschlossen auf Mussolini. Und auf all die anderen Schatten der Vergangenheit. In meiner Gegenwart hatte sie nichts zu befürchten. Es gibt kein besseres Mittel, als Gespenstern fest in die Augen zu blicken, damit sie verschwinden. Ich glaube, sie bekam wieder mehr Selbstvertrauen und hätte nicht einmal mit der Wimper gezuckt, wenn Mussolini aufgetaucht wäre. Ich hatte ihr geraten, in bestimmtem Ton einen Satz zu sagen, den ich in derlei Situationen gewöhnlich von mir gab. »Nein, Monsieur, so heiße ich nicht. Tut mir leid. Das muss ein Irrtum sein.« Wir haben an dem Abend vergeblich auf Mussolini gewartet und ihn auch nie wieder hinter der Glasfront gesehen. In jenem Februar, als sie nicht mehr heimgefahren ist zu ihrem Mann, hat es sehr viel geschneit und wir hatten in der Rue d'Argentine das Gefühl, in einem Hochgebirgshotel verloren zu sein. Ich merkte, dass es schwierig war, in einer neutralen Zone zu leben. Wirklich. Es war besser, näher ans Zentrum heranzurücken. Das Seltsamste an dieser Rue d'Argentine war, ich hatte aber noch andere Straßen in Paris vermerkt, die ihr glichen, dass sie nicht zu dem Arrondissement passte, dem sie angehörte. Sie passte zu nichts. Sie war losgelöst von allem. Mit dieser Schneeschicht führte sie an beiden Enden ins Leere. Ich müsste die Liste der Straßen wiederfinden, die nicht bloß neutrale Zonen sind, sondern schwarze Löcher in Paris. Oder vielmehr Splitter jener dunklen Materie, die in der Astronomie vorkommt. Eine Materie, die alles unsichtbar macht und die sogar Ultraviolett, Infrarot und Röntgenstrahlen widerstehen soll. Ja, auf längere Sicht liefen wir Gefahr, aufgesaugt zu werden von dieser dunklen Materie. Sie wollte nicht in einem Viertel bleiben, das dem Wohnort ihres Mannes allzu nahe war, gerade einmal 2 Metrostationen. Sie suchte am linken Seineufer nach einem Hotel im Umkreis des Condé oder der Wohnung von Guy de Vere. Dann könnte sie den Weg zu Fuß gehen. Ich dagegen hatte Angst, zurückzukehren auf die andere Seite der Seine, in dieses 6. Arrondissement meiner Kindheit, zu so viel schmerzhaften Erinnerungen. Doch wozu darüber reden? Dieses Arrondissement existiert heute nur noch für Leute, die Luxusläden führen und für reiche Ausländer, die sich Wohnungen kaufen. Damals jedoch fand ich dort noch Überreste aus meiner Kindheit. Die verlotterten Hotels in der Rue Dauphine, der Schuppen für den Religionsunterricht, das Café am Carrefour de l'Odéon, wo ein paar Deserteure der amerikanischen Militärstützpunkte Schleichhandel trieben, die finstere Treppe zum Square du Vert-Gallant und die Aufschrift an der dreckigen Mauer der Rue Mazarine, die ich jedes Mal auf dem Schulweg las. Ne travaillez jamais. Niemals arbeiten. Als sie weiter im Süden Richtung Montparnasse ein Zimmer mietete, blieb ich in der Nähe der Place de l'Étoile. Am linken Seineufer ging ich Gespenstern tunlichst aus dem Weg. Vom Condé und der Buchhandlung Vegas abgesehen, wollte ich mich in meinem alten Viertel lieber nicht allzu lange aufhalten. Und außerdem musste Geld aufgetrieben werden. Sie hatte einen Pelzmantel verkauft, wahrscheinlich ein Geschenk ihres Mannes. Sie besaß nur noch einen Regenmantel, der zu leicht war, um dem Winter zu trotzen. Sie studierte die Kleinanzeigen, wie sie es kurz vor ihrer Hochzeit getan hatte. Hin und wieder besuchte sie auch in Auteuil einen Automechaniker, einen alten Freund ihrer Mutter, der ihr weiterhalf. Ich wage kaum einzugestehen, welche Art von Arbeit ich selber ausübte. Doch wozu die Wahrheit verbergen? Ein gewisser Béraud Bedouin wohnte im gleichen Häuserblock, in dem mein Hotel lag. Genauer gesagt in der Rue de Saigon Nummer 8. Eine möblierte Wohnung. Ich begegnete ihm häufig und ich erinnere mich nicht mehr, wann wir zum ersten Mal ins Gespräch kamen. Ein Kerl mit verschlagener Miene und gewelltem Haar, der stets ziemlich elegant gekleidet war und eine mondäne Lässigkeit zur Schau trug. Ich saß ihm gegenüber an einem Tisch des Café-Restaurants in der Rue d'Argentine. Es war ein Nachmittag in jenem Winter, als Schnee fiel in Paris. Ich hatte ihm anvertraut, dass ich schreiben wollte, als er mir die übliche Frage gestellt hatte. »Und Sie? Was machen Sie so im Leben?« Bei ihm, Béraud Bedouin, hatte ich nicht ganz verstanden, welcher Beschäftigung er nachging. Ich hatte ihn an jenem Nachmittag zu seinem Büro begleitet. »Gleich hier in der Nähe«, hatte er gesagt. Unsere Schritte hinterließen Spuren im Schnee. Wir mussten nur geradeaus bis in die Rue Chalgrin gehen. Ich habe in einem alten Adressbuch aus jenem Jahr nachgeschlagen, um herauszufinden, wo genau dieser Béraud Bedouin arbeitete. Manchmal erinnern wir uns an gewisse Episoden in unserem Leben und brauchen Beweise, um ganz sicher zu sein, dass wir nicht geträumt haben. Rue Chalgrin, Nummer 14, Édition Commerciale de France. Da muss es gewesen sein. Heute bringe ich nicht mehr den Mut auf, hinzufahren und das Gebäude in Augenschein zu nehmen. Ich bin zu alt. Damals hatte er mich nicht in sein Büro geführt, sondern wir hatten uns für den nächsten Tag verabredet, um die gleiche Zeit im selben Café. Er hat mir Arbeit angeboten. Es ging darum, verschiedene Broschüren zu schreiben über Gesellschaften oder Einrichtungen, für die er mehr oder weniger als Vertreter oder Werbeagent tätig war, und diese sollten in seinem Verlag gedruckt werden. Er wollte mir 5.000 damalige Francs zahlen. Aber die Texte würden unter seinem Namen erscheinen. Ich wäre sein Ghostwriter. Er würde mir alle Unterlagen zur Verfügung stellen. Auf diese Weise habe ich etwa 10 kleine Schriften verfasst. Die Mineralwässer aus La Bourboule, der Tourismus an der Costa Smeralda, Geschichte der Hotels und Casinos in Bagnoles de l'Orne, sowie einige den Banken Jordan, Seligman, Mirabeau und de Machy gewidmete Monographien. Jedes Mal, wenn ich mich an meinen Arbeitstisch setzte, hatte ich Angst, vor Langeweile einzuschlafen. Aber die Sache war einfach. Ich musste nur Béraud Bedouins Aufzeichnungen in Form bringen. Ich war überrascht gewesen, als er mich zum ersten Mal mitgenommen hatte in das Verlagshaus Édition Commerciale de France. Ein fensterloses Erdgeschosszimmer. Aber in dem Alter, das ich damals hatte, stellt man sich nicht so viel Fragen. Man vertraut dem Leben. 2 oder 3 Monate später hörte ich nichts mehr von meinem Verleger. Er hatte mir nur die Hälfte der versprochenen Summe gegeben, und das reichte mir vollkommen. Eines Tages, warum nicht morgen, wenn ich die Kraft dazu habe, müsste ich vielleicht eine Wallfahrt unternehmen in die Rue de Saigon und die Rue de Chagrin, eine neutrale Zone, wo Béraud Bedouin und die Édition Commerciale de France sich verflüchtigt haben mit dem Schnee jenes Winters. Nein, Wenn ich es mir recht überlege, mir fehlt wirklich der Mut. Ich frage mich, ob es diese Straßen überhaupt noch gibt und ob sie nicht ein für allemal aufgesogen wurden von der dunklen Materie. Ich gehe lieber an einem Frühlingsabend zu Fuß die Champs-Élysées hinauf. Die gibt es heute nicht wirklich mehr. Allein in der Nacht können sie einen noch täuschen. Vielleicht werde ich auf den Champs-Élysées deine Stimme hören, die meinen Vornamen ruft. An dem Tag, als du den Pelzmantel und den gefassten Smaragd verkauft hast, besaß ich noch ungefähr 2000 Francs von Béraud Baudouins Geld. Wir waren reich. Die Zukunft gehörte uns. An jenem Abend warst du so nett, zu mir ins Place de l'Étoile-Viertel zu kommen. Es war Sommer, der gleiche wie der, als wir uns mit Totenkopf auf den Quais trafen und ich euch beide auf mich zuschlendern sah. Wir gingen in das Restaurant an der Ecke Rue François Premier, Rue Marbeuf. Sie hatten Tische hinaus aufs Trottoir gestellt. Es war noch hell. Der Verkehr hatte aufgehört und man vernahm Stimmengemurmel und Schritte. Gegen 10, als wir die Champs-Élysées entlang gingen, fragte ich mich, ob die Nacht jemals hereinbrechen würde oder ob es hell bliebe wie in Russland und den nordischen Ländern. Wir bummelten ziellos umher, wir hatten die ganze Nacht vor uns. Unter den Arkaden der Rue de Rivoli waren noch Sonnenflecken. Der Sommer hatte erst angefangen, bald würden wir verreisen. Wohin? Das wussten wir noch nicht. Vielleicht nach Mallorca oder nach Mexiko. Vielleicht nach London oder nach Rom. Die Orte waren unwichtig geworden, sie verschmolzen miteinander. Unser einziges Reiseziel hieß tiefer Süden, dahin fahren, wo die Zeit stehen bleibt und die Zeiger der Uhr für immer dieselbe Stunde verkünden, Mittag. Im Palais Royal war die Nacht hereingebrochen. Wir haben uns eine Weile auf die Terrasse des Rue Univers gesetzt und sind dann weiterspaziert. Ein Hund ist uns nachgelaufen, die ganze Rue de Rivoli bis Saint-Paul. Dann ging er hinein in die Kirche, wir spürten keine Müdigkeit und Luki sagte, sie könnte die ganze Nacht so weiterlaufen. Wir durchquerten eine neutrale Zone kurz vor dem Arsenal, ein paar menschenleere Straßen, bei denen man sich fragte, ob sie bewohnt waren. Im ersten Stock eines Hauses sind uns zwei große erleuchtete Fenster aufgefallen. Wir setzten uns auf eine Bank gegenüber und mussten immerzu hinaufstarren zu diesen Fenstern. Es war eine Lampe mit rotem Schirm ganz hinten, die dieses dumpfe Licht ausstrahlte. Man sah einen Spiegel mit Goldrahmen an der linken Wand. Die anderen Wände waren kahl. Ich lauerte, ob ein Schattenbild hinter den Fenstern auftauchen würde. Nein, offenbar niemand in diesem Raum, von dem man nicht wusste, ob er ein Wohnzimmer war oder ein Schlafzimmer. »Wir sollten an der Wohnungstür läuten«, hat Luki gesagt. »Ich bin sicher, jemand wartet auf uns.« Die Bank stand mitten auf einer Art Insel, gebildet durch die Kreuzung zweier Straßen. Jahre später saß ich in einem Taxi, das am Arsenal entlang rollte, in Richtung der Quais. Ich habe den Fahrer gebeten, anzuhalten. Ich wollte die Bank und das Haus wiederfinden. Ich hoffte, die beiden Fenster im ersten Stock wären noch immer erleuchtet nach all der Zeit. Aber ich hätte mich beinahe verlaufen in den paar kleinen Straßen, die auf die Mauern der Caserne des Célestins zuliefen. In jener Nacht hatte ich ihr gesagt, es lohne sich nicht, an der Tür zu läuten. Keiner würde da sein. Und außerdem fühlten wir uns wohl hier auf dieser Bank. Ich hörte sogar irgendwo einen Brunnen plätschern. »Bist du sicher?« hat Luki gesagt. »Ich höre nichts.« Wir beide waren es, die in der Wohnung dagegen überlebten. Wir hatten vergessen, das Licht auszumachen. Und wir hatten den Schlüssel verloren. Der Hund von vorhin wartete bestimmt auf uns. Er war in unserem Zimmer eingeschlafen und würde immer weiter auf uns warten. Bis ans Ende der Zeiten. Dann schlenderten wir gegen Norden und, um nicht allzu sehr abzudriften, hatten wir uns ein Ziel gesetzt, die Place de la République, aber wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir in die richtige Richtung gingen. Egal, wir konnten immer noch die Metro nehmen und in die Rue d'Argentine zurückfahren, wenn wir uns verliefen. Lucie sagte, sie sei oft in diesem Viertel gewesen während ihrer Kindheit. Der Freund ihrer Mutter, Guy Lavigne, hatte damals eine Autowerkstatt in der Nähe. Ja, unweit der Place de la République. Wir blieben vor jeder Autowerkstatt stehen, aber es war nie die richtige. Sie fand den Weg nicht wieder. Beim nächsten Mal, wenn sie diesen Guy Lavigne in Auteuil besuchen würde, wollte sie ihn nach der genauen Adresse seiner alten Autowerkstatt fragen, bevor auch dieser Mensch verschwand. Das mochte lächerlich wirken, es war aber wichtig. Denn sonst hat man irgendwann überhaupt keinen Bezugspunkt mehr im Leben. Sie erinnerte sich, dass ihre Mutter und Guy Lavigne sie mitnahmen am Samstag nach Ostern auf die Foire du Trône. Sie gingen zu Fuß über einen endlosen großen Boulevard, ganz ähnlich wie der, dem wir gerade folgten. Wahrscheinlich war es derselbe. Aber dann entfernten wir uns von der Place de la République. An jenen Samstagen marschierte sie mit ihrer Mutter und Guy Lavigne bis an den Saum des Bois de Vincennes. Es war fast Mitternacht und wie seltsam, wenn wir beide plötzlich vor den Gitterstäben des Zoos stünden. Wir könnten die Elefanten im Halbdunkel sehen. Doch ein Stück weiter vor uns tat sich eine schimmernde Lichtung auf, in deren Mitte eine Statue emporragte. Die Place de la République. Je näher wir kamen, desto lauter hörten wir Musik. Ein Ball? Ich habe Lucie gefragt, ob der 14. Juli sei. Sie wusste es genauso wenig wie ich. Seit einiger Zeit verschmolzen für uns die Tage und Nächte. Die Musik drang aus einem Café, fast an der Ecke Boulevard Rue de Grand Prieuré. Ein paar Gäste saßen auf der Terrasse. Es war zu spät, um die letzte Metro zu nehmen. Gleich nach dem Café ein Hotel, dessen Tür offen stand. Eine nackte Glühbirne erleuchtete eine steile Treppe mit schwarzen Holzstufen. Der Nachtportier hat nicht einmal nach unseren Namen gefragt. Er hat uns bloß eine Zimmernummer im ersten Stock genannt. Von jetzt an könnten wir vielleicht hier wohnen, habe ich zu Lucie gesagt. Ein schmales Bett, aber es reichte für uns. Weder Vorhänge noch Läden am Fenster. Wir haben es halb offen gelassen wegen der Hitze. Unten verstummte die Musik und wir hörten lautes Gelächter. Sie flüsterte mir ins Ohr: Du hast recht. Wir sollten für immer hier bleiben. Ich dachte, wir seien fern von Paris in einem Hafen am Mittelmeer. Jeden Morgen um die gleiche Zeit liefen wir über die Strandpromenaden. Ich habe mir die Adresse des Hotels gemerkt: Rue du Grand Prieuré Nummer 2, Hotel Hivernia. Während all der trostlosen Jahre, die folgten, wurde ich manchmal nach meiner Adresse oder Telefonnummer gefragt und ich sagte: Schreiben Sie mir einfach ins Hotel Hivernia, Rue du Grand Prieuré Nummer 2. Ich bekomme die Sachen nachgeschickt. Ich müsste einmal all diese Briefe abholen, die schon so lange auf mich warten und ohne Antwort geblieben sind. Du hattest recht. Wir hätten für immer dort bleiben sollen. Ich habe Guy de Vere ein letztes Mal gesehen, viele Jahre später. In der leicht abschüssigen Straße, die hinunterführt zum Odeon, bleibt neben mir ein Auto stehen und ich höre, wie jemand meinen alten Namen ruft. Ich erkenne die Stimme noch bevor ich mich umdrehe. Er streckt den Kopf durch das heruntergekurbelte Fenster. Er lächelt. Er hat sich nicht verändert. Außer den Haaren, die etwas kürzer sind. Es war im Juli, abends um 5. Es war heiß. Wir haben uns auf die Motorhaube des Wagens gesetzt und geredet. Ich habe mich nicht getraut, ihm zu sagen, dass wir nur ein paar Meter vom Condé entfernt waren und von der Tür, durch die Lucie immer hereinkam, die Schattentür. Aber diese Tür gab es nicht mehr. Auf der Seite hier war jetzt ein Schaufenster, in dem Krokodilledertaschen lagen, Stiefel und sogar ein Sattel und Reitpeitschen. Au Prince de Condé, Lederwaren. »Na, Roland, was ist aus Ihnen geworden?« Er hatte noch immer dieselbe helle Stimme, die uns auch die hermetischsten Texte zugänglich machte, wenn er sie vorlas. Ich war gerührt, dass er sich noch an mich und meinen Vornamen aus jener Zeit erinnerte. So viele Leute waren bei den Treffen am Square Louvandal. Manche kamen nur einmal aus Neugier, andere sehr regelmäßig. Luki zählte zu den Letzteren und ich ebenfalls. Dennoch war Guy de Ver nicht auf der Suche nach Schülern. Er hielt sich keineswegs für einen Vordenker und er weigerte sich, irgendeinen Einfluss auf die anderen auszuüben. Sie waren es, die auf ihn zugingen, ohne dass er sie dazu ermunterte. Manchmal ahnte man, er wäre lieber allein geblieben, um vor sich hin zu träumen, doch er konnte ihnen nichts verweigern, vor allem nicht seine Hilfe, damit sie lernten, klarer zu sehen in sich selbst. »Und Sie? Sind Sie wieder in Paris?« De Ver hat gelächelt und mich mit spöttischem Blick gemustert. »Sie sind immer noch der gleiche, Roland. Sie antworten auf eine Frage mit einer Gegenfrage.« Auch das hatte er nicht vergessen. Er zog mich oft damit auf. Er sagte, als Boxer wäre ich ein Meister im Fintieren. »Ich wohne schon lange nicht mehr in Paris, Roland. Ich lebe jetzt in Mexiko. Ich muss Ihnen meine Adresse geben.« Damals, als ich nachschauen gegangen war, ob übers Erdgeschoss seines früheren Hauses wirklich Efeu wuchs, hatte ich die Concierge nach Guy de Vers neue Adresse gefragt. Sie hatte bloß geantwortet, verzogen, ohne eine Adresse zu hinterlassen. Ich habe ihm von dieser Wallfahrt an den Square Lovendal erzählt. »Sie sind unverbesserlich, Roland, mit Ihrer Efeu-Geschichte. Als ich Sie kennenlernte, waren Sie noch sehr jung, oder? Wie alt waren Sie?« 20. Hm. »Mir scheint, Sie waren damals schon auf der Suche nach dem verlorenen Efeu. Irre ich mich?« Sein Blick ruhte auf mir, doch verdüstert durch einen Schatten von Traurigkeit. Vielleicht dachten wir an das Gleiche, aber ich wagte es nicht, Lukis Namen auszusprechen. »Komisch«, sagte ich. »In der Zeit unserer Treffen ging ich oft in dieses Café, das kein Café mehr ist.« Und ich zeigte auf das Lederwarengeschäft au Prince de Condé, nur wenige Meter von uns entfernt. »Ja«, sagte er, »Paris hat sich sehr verändert in den letzten Jahren.« Er betrachtete mich mit hochgezogenen Brauen, als wollte er eine ferne Erinnerung wachrufen. »Arbeiten Sie immer noch über die neutralen Zonen?« Die Frage war so unvermittelt gekommen, dass ich nicht gleich verstanden habe, worauf er anspielte. Er war ziemlich interessant, Ihr Text über die neutralen Zonen. Mein Gott, was für ein Gedächtnis. Ich hatte ganz vergessen, dass ich ihm diesen Text zu lesen gegeben hatte.
Matthias Brandt mit der 7. von 8 Folgen des Romans »Im Café der verlorenen Jugend« von Patrick Modiano in der Übersetzung von Elisabeth Edel. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. Diese Produktion von NDR Kultur in der Regie von Anna Hartwig bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen geht die Lesung dann zu Ende.
Kultur. Nachrichten.
um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Die Ukraine und Russland wollen offenbar wieder miteinander sprechen und verhandeln. Schon morgen könnte es nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Selenskyj ein Treffen in Istanbul geben. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Laura Janke.
In den bisherigen Verhandlungen gab es keine Fortschritte mit Blick auf eine Waffenruhe. Beide Seiten verständigten sich darauf, Gefangene und getötete Soldaten auszutauschen. Für Selenskyj soll es auch dieses Mal darum gehen. Und auch um die Rückkehr von Russland entführter Kinder. Zuvor hatte er aber auch betont, dass es mehr Schwung in den Verhandlungen brauche und alles getan werden müsse, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Der Kreml signalisiert zwar Gesprächsbereitschaft, macht zugleich aber auch klar, die Positionen beider Seiten seien völlig gegensätzlich.
Die Pflege im Heim wird für Bewohnerinnen und Bewohner immer teurer. Der Verband der Ersatzkassen hat die sogenannte Eigenanteile, die die Heimbewohner zahlen müssen, zum 1. Juli ausgewertet. Aus Berlin Jan Zimmermann.
Die Zahlungen aus eigener Tasche im